Ja, wir haben das Buch Ruth ja Kapitel für Kapitel durchgelesen. Heute Abend soll es noch mal ein bisschen mehr um den Kontext im gesamten Kanon der hebräischen Bibel gehen. Wir haben natürlich schon während der Lektüre gesehen, dass das Buch Ruth mit vielen Erzählungen, Gesetzen in der Bibel verbunden ist. Wir hatten thematisch die Parallelen zu Tamar und den Töchtern Lots gesehen. Man hätte noch weiter ausweiten können, auch zu Rachel und Lea, die ja auch in den Segen eingeschlossen ist, den Boas für Ruth bekommt. Also Geschichten aus dem Buch, Frauengeschichten aus dem Buch Genesis sind ganz wichtig. Wir hatten letztes Mal bei den halachischen Dingen gesehen, wie der Jibum, die Schwagerehe und die Geula, die Lösung des Bodens, wichtige Themen sind, die im Buch Ruth anders aufgegriffen werden, als wir sie aus der Tora kennen. Man kann die Hungersnot kann man vergleichen mit Abraham und Isaak, die vor einer Hungersnot fliehen. Da werden wir noch mal im Buch Genesis wieder. Es lassen sich auch eine Menge Anklänge an den Auszug aus Ägypten finden. Da haben wir weniger drüber gesprochen. Aber es ist eben auch einmal die Erlösung, Lösung, wo wir gesehen haben, das ist sowohl ein Begriff, der sich auf Menschen als auch auf Gott bezieht. Und verdächtig in Anführungsstrichen ist der Ausdruck im dritten Kapitel, es war in der Mitte der Nacht, als Ruth und Boas sich auf der Tenne begegnen, was ja auch Exodus 12, dem Schlag gegen die Erstgeborenen entspricht. Und da sieht man vielleicht auch, und das werden wir gleich im Weiteren noch sehen, wie das Buch Ruth eine friedlichere Korrektur zu früheren Erzählungen ist und eben ohne Blutvergießen klarkommt. Ja, was ich heute noch besonders hervorheben möchte, ist eben das Buch Ruth als Korrektur zum Buch der Richter. Das bietet sich an, hatten wir auch beim ersten Kapitel schon drüber gesprochen, weil das Buch Ruth ja beginnt und es war, als die Richter richteten. Und im christlichen Kanon, der auf die Septuaginta zurückgeht, folgt das Buch Ruth ja auch direkt auf das Buch der Richter, was im Kanon der hebräischen Bibel nicht so ist, weil es ja eine der fünf Rollen ist, die unter den Schriften ist. Aber durch den Einleitungsvers ist auch da die Beziehung zum Buch der Richter natürlich gewahrt. Und das zweite ist ein Vergleich, der sich vielleicht nicht als erster nahelegt, eben mit dem Buch Esther. Das geht zurück auf das Buch von Orit Avneri, von dem wir ja einige Texte sowohl zu Esther als auch zu Ruth gelesen haben und einfach das gemeinsame Thema einer fremden Frau sieht und was sie daraus macht, wenn wir dann im zweiten Teil des Abends heute sehen. Aber gehen wir erstmal zu dem Buch Ruth als Korrektur zum Buch der Richter. Da hat Yael Siegler, deren Kommentar wir ja auch ziemlich ausführlich benutzt haben, eine ziemlich lange Einleitung zu, um diese Parallelen sowohl allgemein zu zeigen, als auch gerade zu den letzten Kapiteln des Buches der Richter. Schauen wir uns erstmal das Allgemeine an. Im Buch der Richter und im Buch Ruth gibt es viele sprachliche und thematische Parallelen, die meiner Meinung nach den beabsichtigten Gegensatz zwischen den beiden Werken hervorheben. Ich bedinge mit der Darlegung einiger paralleler Motive, die die wesentlichen Unterschiede zwischen den beiden Werken hervorheben. Namen, das Erkennen des anderen, Güte, Treue und Nahrung. Diese Motive durchziehen das Buch Ruth wie ein roter Faden. Danach werden wir die Gegensätze zwischen dem brutalen und tragischen Ende des Buches der Richter und der friedlichen Atmosphäre, die im Buch Ruth herrscht, untersuchen. Eine gelungene Gesellschaft beruht auf dem Anerkennen des anderen, auf der Fähigkeit, im anderen einen Menschen mit einem Namen und einer eigenen Identität zu identifizieren. Das Anerkennen der Unterschiedlichkeit jedes Einzelnen ermutigt Handlungen der Freigebigkeit, der Treue und des Mitleids. In der umgekehrten Situation wird der andere als namenlos oder ohne Individualität aufgefasst und wird zu einem Objekt, dem grundlegende Menschenrechte nicht zustehen. Im Buch der Richter werden einige Erzählungen über zentrale Gestalten, deren Name nicht erwähnt und die zu Objekten werden, vorgelegt. Ein Beispiel dafür ist die Erzählung von der Tochter Jiftachs, einer namenlosen Frau, die ignoriert und zum Objekt des Gelübdes wird, das ihr Vater abgelegt hat. Ein weiteres Beispiel ist die Erzählung von der Nebenfrau in Gibea, in der die Anonymität der Nebenfrau ebenfalls Teil ihres Objektseins ist, ein Opfer grausamer Misshandlungen zur Befriedigung der Triebe anderer. Der Prozess des Objektwerdens der Nebenfrau wird vollendet, als ihre Leiche in Stücke zerteilt wird, um den Stämmen Israels eine Botschaft zu überbringen. Das Buch der Richter endet mit einer Vielzahl von Gestalten ohne Namen, mit der Beschreibung einer Gesellschaft, in der der Nächste nicht als Mensch, der Mitleid verdient, aufgefasst wird. Die Einzelnen werden zu Objekten reduziert, deren Wert ausschließlich nach ihrem Vermögen, den Zielen und dem Genuss anderer zu dienen, gemessen wird. Diese Situation kommt auch zum Ausdruck durch die begrenzte Zahl von Wohltaten und Gunsterweisen im Buch der Richter. Zu diesem Zweck wollen wir die Frage der Nahrung untersuchen. Im Buch der Richter erscheinen einige Erzählungen, in denen Israeliten sich weigern, einander Nahrung zu geben. Die Einwohner von Sukkot und Penuel weigern sich auf grobe Weise, Gidon und seinen hungrigen und erschöpften Soldaten Brot zu geben. Der Mann der Nebenfrau versucht, einen alten Mann aus dem Stamm Ephraim zu überzeugen, ihnen ein Dach über dem Kopf zu geben, indem er sagt, dass er ausreichend Nahrung hat, um seine Bedürfnisse und die seiner Leute und seiner Tiere zufriedenzustellen. Er geht von der Annahme aus, dass niemand ihn eingeladen hat, bei ihm zu übernachten, weil man ihm nicht zu essen geben will. In jenen Tagen war in Israel jedes bisschen gesellschaftlichen Zusammenhalts und grundlegenden Anstands, der dazu verpflichtet, Bedürftigen Nahrung zu geben, verloren gegangen. Die Verweigerung von Nahrung symbolisiert die Tiefe der Entfremdung, die in dieser Gesellschaft herrscht. Im Kontext gegenseitiger gesellschaftlicher Beziehungen erscheint das Wort Güte, Chesed, einmal im Buch der Richter, und zwar in der Negierung. Und sie erwiesen dem Haus Jerubbaals keine Güte. Eine der unvermeidlichen Folgen des Ignorierens des Nächsten ist das Fehlen eines Gefühls der Verpflichtung oder der Treue dem Nächsten gegenüber im Buch der Richter. So akzeptiert Barak Deborahs Aufruf, den Befehl über die Armee zu übernehmen, nur halbherzig und unter einer Bedingung. Und das Deborah-Lied zählt die Stämme getrennt auf, preist die Stämme, die sich der nationalen Kriegsanstrengung angeschlossen haben, und rügt die anderen Stämme, die nicht kamen. Jiftach, dessen Brüder ihn aus seinem Vaterhaus entfernt haben, fühlt sich nur sich selbst und keinem anderen Menschen außer sich verpflichtet, nicht einmal seiner Tochter. Schimschon bekommt den Geschmack des Verrats zu spüren, als Angehörige seines Volkes ihn dem philistischen Feind ausliefert. Und dazu die Korrektur, die im Buch Rut geschaffen wird. Ein herausragendes Thema im Buch Rut ist seine Beschäftigung mit Namen. Und eines der Hauptziele des Buches ist es, den Namen des Toten über seinem Erbbesitz zu errichten. In diesem Kontext bezieht sich die Errichtung des Namens für den Toten spezifisch auf Mahlon und die Familie Elimelechs, bringt aber auch eine allgemeinere Absicht zum Ausdruck. Das Buch Rut soll die Bedeutung der Namen, der Identität und des Anerkennens des Nächsten auf die nationale Tagesordnung zurückbringen. Auf diese Weise dient es nicht nur der Korrektur des Bruchs einer einzelnen Familie, sondern der Korrektur des Unglücks eines ganzen Volkes in jener Zeit. Die Fähigkeit, den Nächsten anzuerkennen, ist eines der Dinge, die das Buch Rut zu einem Buch, das durch die Eigenschaft der Güte charakterisiert wird, machen. Sowohl Boas als auch Rut werden als den Toten Güteerweisende beschrieben. Eine weitere Eigenschaft, die im Buch als Gegensatz zum Buch der Richter erscheint, ist das großzügige Geben von Nahrung. Im Buch Rut werden verschiedene Situationen beschrieben, in denen Hauptfiguren, Rut und Boas, andere Figuren freigebig mit Nahrung versorgen. Rut geht auf die Felder hinaus, um für sich und für Naomi Nahrung aufzusammeln. Boas selbst gibt in einer unvorhergesehenen Äußerung von Mitleid Rut geröstete Gerstenkörner, damit sie nicht hungrig ist. Rut bewahrt das Übriggebliebene auf, kehrt nach Hause zurück und gibt ihrer Schwiegermutter zu essen. Nach der Nacht auf der Tenne gibt Boas Rut 6 Gerstenkörner. Nahrung, die freigebig und ohne zu zögern gegeben wird, wird zum Symbol für eine Gesellschaft, die auf gesellschaftlichen Zusammenhalt und grundlegenden Anstand gegründet ist. Ja, das ist so der allgemeine Vergleich zwischen dem Buch der Richter und dem Buch Ruth. Dazu Anmerkungen? Herr Müller.
Was sind geröstete Gerstenkörner?
Das ist ein spezieller Ausdruck, der so auch in Levitikus bei den Opfergaben aus Getreide vorkommt. Ja, man musste sich wohl wirklich so vorstellen, dass man vielleicht auch gerade nach der Ernte, um die Körner sofort essen zu können, dass man die irgendwie auf dem Feuer ein Stück angeröstet hat und sie dann gegessen werden konnten. Ist die Frage, wie sättigend das ist oder welche Masse man davon braucht, um satt zu werden. Aber zumindest ist das eine Möglichkeit, direkt bei der Ernte an etwas Essbares zu kommen. Denn ansonsten muss man das Ganze erst zu Mehl verarbeiten, bis man Brot draus machen kann.
Und wie kommt, warum wird das, was Sie so nebenbei mit erwähnt haben, 6 Gerstenkörner, hat er ihr gegeben aus Mitleid? Warum 6?
Da hatten wir drüber gesprochen in Kapitel 3, dass die Zahl von den Auslegern eigentlich nicht besonders behandelt wird. Und wir hatten auch gesehen, dass manche Übersetzungen nicht von Körnern, sondern von eher einem Mengenmaß, das auch eine ernsthaftere Menge beschreiben würde,
Das war das
ausgehen.
Effa,
Aber
das
wir hatten dann die
Effa.
Auslegung von Uri Davineri, die gesagt hat, dass es hier in dem Fall eigentlich gar nicht um was Sattmachendes geht, sondern um symbolisch den Samen darzustellen, den Ruth jetzt zur Naomi ins Haus bringt und der das Symbol ist für den Samen von Boas, aus dem dann das Kind geboren werden wird, das allen eigentlich eine Fortsetzung
Ja,
gibt.
weil ich habe nämlich mal gefunden, die 6. Gut, 6 ist in der Gematria ist das ein Symbol für Macht. Aber Ruth hat den Zahlenwert 606. 606.
Das wäre noch interessant, das zu vergleichen, ja.
Ja.
Ja, ist eine
Obwohl
Möglichkeit zumindest.
606, Entschuldigung, 606 hat ja einen negativen Touch in der Gematrie.
Wieso?
Weil 606 ist gleichzeitig der Zahlenwert von Kaiser Nero.
Ja,
Ja.
man kann für fast jedes Wort einen negativen und einen positiven Zahlenwert finden, würde ich sagen. Und da gibt es ja auch die rabbinische Auslegung, dass Nachkommen von Kaiser Nero zum Judentum konvertiert sind und Torah gelernt haben. Also die übliche Tendenz der Rabbinen, auch aus den schlimmsten Bösewichtern noch irgendwie was Positives am Ende rauszuholen. Frau Fricke.
Ja, ich wollte nur sagen, man röstet auch die Gerste, weil sich die Stärke im Korn dann ändert und besser resorbierbar und verdaulich ist. Und man hat einfach mehr vom Korn, wenn man das röstet. Es ist nahrhafter. Also das macht einfach einen Sinn, das zu bearbeiten.
Ja, das ist, denke ich, nochmal ganz wichtiger Hinweis zu sehen, dass es auf die Weise auch noch wirklich nahrhafter wird. Denn theoretisch hätte man es ja auch roh essen können.
Die Gerste ist wirklich nahrhafter als Weizen oder Korn normales, Roggen. Das wusste ich auch nicht.
Weiß ich ehrlich gesagt nicht.
Ich auch
Es
nicht.
ist von der Reihe. Ja, Frau Fricke vielleicht. Sie sind noch stumm geschaltet. Sind immer noch stumm geschaltet.
Da müsste man meine Analyse nachgucken. Das weiß ich nicht. Nur eben die Bearbeitung macht es nahrhafter.
Kann sein, dass es mit Weizenkörnern vielleicht gleich geht.
Ja, das glaube ich auch.
Von der Reihenfolge her ist die Gerstenernte, zumindest hier im Land, die frühere. Die Gerste wird früher reif und dann schließt sich die Weizenernte an. Ja, mir ist so aufgefallen bei den Dingen, die Jael Ziegler über all die negativen Dinge im Buch der Richter beschreibt, da könnte man auch noch mal betonen, dass so wie hier das Verhalten der Israeliten untereinander dargestellt wird, das im Buch Genesis und anderen Büchern als Verhalten anderer Völker dargestellt wird. Also das ist sicher auch noch mal etwas, was die schlimme Situation im Buch der Richter auf die Spitze bringt, dass die Israeliten sich genau so verhalten, wie sich negative Völker in ihrer Umgebung verhalten. Und dann natürlich im Buch Ruth die Pointe ist, dass es gerade eine Frau aus dem nicht besonders angesehenen Volk der Moabiter ist, die sozusagen die Lösung für diese Situation bringt.
Ja, wenn der Boas Bethlehem verlässt, als Ruth die Hungersnot auftritt, ist das ja auch ein Zeichen, dass er seinen Reichtum nicht teilen will.
Elimelech, nicht Boas, meinen Sie?
Elimelech,
Ja, da hatten wir die
Entschuldigung.
Midrashim gesehen, die das so interpretieren.
Ja.
Das, und da scheint einiges für zu sprechen. Das, also sozusagen, das Buch Ruth fängt an mit genau der negativen Situation, wie sie im Buch der Richter ist, aber im Laufe des Buches bricht es dann um. Anita?
Naja, mir ist nur ganz, ganz aktuell aufgefallen, die Verweigerung von Nahrung symbolisiert die Tiefe der Entfremdung, die in dieser Gesellschaft herrscht. Das ist ja gerade das Thema in Gaza, was jetzt auch die Stimmung zum Kippen bringt. Also es gibt ja jetzt immer mehr Kritik zu Recht. Ja, das fand ich, also das ist einfach so offensichtlich, habe ich gedacht, das trifft gerade alles zu. Ich habe heute Morgen noch einen Bericht zum Jerusalem-Tag gehört. Boah, ist mir schlecht geworden. Ja, habe ich gedacht, das ist genau das, was hier beschrieben wird. Das ist passiert jetzt gerade.
Ja, ich meine, so geht es mir eigentlich schon anderthalb Jahre mit dem Buch der Richter, dass ich das Gefühl habe, dass das unglücklicherweise sehr aktuell geworden ist. Und ja, und die Frage wäre, ob uns dann vielleicht das Buch Ruth auch eine Lösung hier anbieten könnte. Aber die muss man wollen. Und natürlich kommt hier dazu, dass im Buch der Richter das ja sozusagen alles innerisraelitische Konflikte sind und man in unserer Lage Israelis klar machen müsste, dass die Menschen in Gaza auch ein Recht auf irgendwas haben. Und das wird leider immer schwieriger, das zu machen. Herr Schobes, ich hatte gesehen, dass Sie sich freigeschaltet hatten. Wollten Sie eine Meldung bringen? Offensichtlich. Herr Schobes?
Es funktioniert irgendwie nicht. Wir hatten eben wieder den Hall drin. Es ist blöd. Herr Schobers? Wollten Sie was sagen? Versuchen Sie es nochmal.
Es kommt nicht durch.
Nee.
Wieder sich mit dem Chat behelfen, wieder notfalls. Frau Rüger-Rauer, hatten Sie sich gemeldet?
Nee, aber ich wollte noch was sagen, eben zu diesem, mir ist Ihnen noch mal eingefallen. Grünkern ist ja auch eine Art von Gerste. Und wenn man so Grünkernfrikadellen oder sowas macht, dann rostet man die auch an, weil das auch ja wahrscheinlich bekömmlicher und nahrhafter ist. Aber das ist auch so eine Form. Ist mir gerade noch mal so eingefallen.
Ja, also wenn man ein bisschen mehr von diesen Dingen versteht, kann man da noch viel mehr auch den Sinn dieser Sachen sehen. Frau Fricke?
Ja, ich habe im Internet nachgeschaut, in meinem schlauen Handy, und das meint, dass Gerste zumindest in der heutigen Zeit für uns sehr viel Vitamin- und Mineralstoffreicher ist und es enthält viel weniger Gluten. Von daher eignet sich auch nur zum Fladenbacken und eigentlich nur in einer Mischung zum Brotbacken. Das heißt, ein festes, großes Brot kriegst du mit Gerste alleine nicht hin. Und Graupen übrigens sind es auch Gerste. Wenn es gute Graupen sind, sind die auch Gerste, wie der grüne
Interessant.
Kern. Ja, sehr spannend.
Und ja,
Ja, aber
normalerweise als das vornehmere Brot gilt ja eigentlich der Weiz, das Weizenbrot
ja, das
auch.
passt
Das,
auch
aber
besser.
nicht immer ist das vornehmere auch das nahrhaftere.
Genau. Und zum Beispiel die Zampas bei in Tibet, die in den Höhen wohnen des Himalaya, da gedeiht nur noch Gerste und die machen Zampa, das ist Mehl aus der Gerste. Und die leben da so ziemlich vollwertig von, muss man sagen. Das scheint also wirklich, ja, alle Spuren, Elemente, alles, was der Mensch braucht, doch abdecken zu können. Okay,
Spannend.
das zum Ausflug.
Frau Rüger-Raue, noch eine neue Meldung oder ist die
Nee,
gerade einfach stehen geblieben?
Entschuldigung.
Okay,
Ja.
kein Problem. Ja, also das waren die allgemeinen Dinge zum Buch der Richter und besonders deutlich kann man den Vergleich wirklich in den letzten Kapiteln sehen. Also da war ja einmal das Gottesbild, das sich der Micha gemacht hat und das dann mit nach Dan, dass der Stamm Dan erobert, genommen wird. Und besonders furchtbar natürlich die Massenvergewaltigung der Frau in Gibeah und der daraus resultierende Bruderkrieg ist vielleicht wirklich eine der furchtbarsten Erzählungen in der Bibel, die aber eben auch zeigt, dass die Bibel nicht zurückschreckt davor, sondern die Dinge in ihrer Furchtbarkeit und Korrekturbedürftigkeit zeigt. Und hier kommt eben genau der Vergleich, wo Jael Ziegler erstaunlich viele sprachliche Parallelen zwischen der Geschichte von der Frau von Gibeah und dem Buch Ruth gefunden hat. Die Erzählung von der Nebenfrau in Gibeah ist die dunkelste Stunde im Buch der Richter. Das grauenerregende Verhalten aller Gestalten, die mit dieser Erzählung zu tun haben, das bedrohliche Echo, das an Sodom erinnert, und der Bruderkrieg, der sich infolge der Vergewaltigung entzündet, all diese verstärken das Gefühl der Vernichtung, das das Buch begleitet. Die herausragenden sprachlichen und thematischen Parallelen zwischen dem Buch Ruth und der Erzählung von der Nebenfrau in Gibeah bringen gut zum Ausdruck, dass das Buch Ruth als Korrektur jener Erzählung und des ganzen Buches der Richter dienen soll. Beginnen wir mit der Benennung einiger allgemeiner thematischer Parallelen zwischen diesen beiden Erzählungen. Jede von ihnen handelt von einer Frau, die mit Bethlehem verbunden ist, die ihr Heim verlassen hat und an einen Ort gelangt ist, an dem man sie als Fremde ansieht. Jede dieser Frauen gehört zu einem niedrigen Gesellschaftsstand. Die Moabiterin Ruth bezeichnet sich selbst als Fremde, Magd und Dienerin. Die Nebenfrau wird Magd genannt. Ihre niedrige gesellschaftliche Position zeigt sich auch an der Art und Weise, in der jede dieser weiblichen Figuren sich auf die herrschende männliche Figur in der Erzählung, Boas und der Mann der Nebenfrau, beziehen, die von ihnen mein Herr genannt wird. In beiden Erzählungen hat der Herr die Oberhand und er kann die hilflose, herausgerissene Frau niedrigen Standes schützen oder ihr Gewalt antun. Die Frauen werden unter parallelen Umständen hinsichtlich der Tageszeit, die ähnliche Motive einschließen, dargestellt. In jeder Erzählung erscheint eine mit sexueller Spannung aufgeladene nächtliche Szene, die schrittweise zum Tag wird und die Geschehen der Nacht aufdeckt. Die Dinge, die infolge jeder dieser Erzählungen geschehen, passen gut zu dem allgemeinen Ton, der in ihnen herrscht. Boas steigt in dem festen Entschluss, Ruth zu lösen, zum Tor hinauf, nimmt 10 Leute von den Ältesten der Stadt und versucht das Problem des Errichtens des Namens des Toten über seinem Erbbesitz und das Problem des Feldgrundstücks, das unserem Bruder Elimelech gehört, auf formelle Weise zu lösen. Ein nicht weniger fester Entschluss ist der Entschluss des Mannes der Nebenfrau, eine Entschädigung für das ihm zugefügte Unrecht zu bekommen. Er zerteilt die Leiche der Nebenfrau in Stücke und schickt sie in jedes Feld des Erbbesitzes Israels. Die Israeliten stehen auf, steigen hinauf in 20,3, nehmen 10 Leute für je 100 von jedem Stamm und ziehen in den Krieg gegen ihre Brüder. Der Bruderkrieg, der ausbricht, stellt den Zusammenbruch der israelitischen Gesellschaft dieser Epoche dar. Einige herausragende sprachliche Wendungen in der Erzählung des Krieges stellen diesen Krieg als Spiegelbild zu der friedlichen Atmosphäre, die im Buch Ruth herrscht, dar. Das Wort berührte in der Erklärung des Krieges, in der Erzählung des Krieges zeigt, wie der Kampf dazu führte, dass das Böse sie berührt. Und der Benjaminiter erschrak, denn er sah, dass das Böse ihn berührte. Demgegenüber sagt Boas zu Ruth: Habe ich nicht den Jungen befohlen, dich nicht zu berühren? Die Anweisung, Ruth nicht zu berühren, die Boas den Jungen gibt, soll zu Ruths Bestem wirken. Die Wurzel Davak, anhaften, erscheint im Buch Ruth viermal. Das erste Erscheinen beschreibt die Treue Ruths, die ihrer Schwiegermutter anhaftet, 1,14. Die drei folgenden Vorkommen, 2,8, 21 und 23, beschreiben die Art und Weise, auf die Boas Ruth ermuntert, sich den erntenden Frauen anzuheften, um sich selbst zu schützen. Dieses positive Wort trägt die Bedeutung von Treue und Sorge um den Nächsten in sich. In der Erzählung vom Bruderkrieg wird demgegenüber die Wurzel der Wack benutzt, um die auflauernden Gefahren und die Verfolgung eines Feindes, der sich immer mehr nähert, zu beschreiben. Und der Krieg heftete sich ihm an. Und sie hefteten sich ihm an bis nach Gidom, auf den letzten und entscheidenden Schlag hin, der auf die Benjaminiter niedergeht. Das Wort Verderben bezieht sich in der Erzählung des Krieges auf die Vernichtung der Einwohner. Und wer von den Städten war, den verdarben sie in ihnen. Im Buch Ruth bringt der Löser seine Furcht vor der Gefahr, dass seine Heirat mit Ruth seinen Besitz schädigen werde, zum Ausdruck, dass ich nicht meinen Erbbesitz verderbe. Der angsterfüllte Gebrauch, den der Löser von dem Wort macht, ist sowohl nicht gewalttätig, im Gegensatz zu dem Gebrauch im Buch der Richter, als auch falsch, wie sich zeigen wird, als Boas Ruth zur Frau nimmt, ohne dass sein Erbbesitz auf irgendeine Weise geschädigt wird. Die Bedeutung des Wortes Menucha, Ruhe, in Richter 20,43, sie umzingelten Benjamin, verfolgten ihn, leiteten ihn nach Menucha bis gegenüber dem Hügel von Osten, ist nicht klar. Manche sind der Meinung, dass dies der Name der Stadt ist. Andere meinen, dass dies die Beschreibung des Ortes ist, an dem die Armee Benjamins anhielt, um zu ruhen. Nuach. Wie auch immer, es besteht ein ironischer Gegensatz zwischen dem Gebrauch dieses idyllischen Wortes, einen Augenblick vor der Vernichtung Benjamins, und dem friedfertigen Charakter des Wortes im Buch Ruth. Dort bringt es den Segen Naomis für eine eheliche Verbindung zum Ausdruck. Möge der Ewige euch geben und möge jede Frau Ruhe, Menucha, im Haus ihres Mannes finden. Im weiteren Verlauf des Buches bringt dieses Wort Naomis Sorge für die Zukunft ihrer Schwiegertochter zum Ausdruck. Meine Tochter, soll ich dir nicht Ruhe suchen, die dir gut sein wird? Die Kämpfer Benjamins, die an dem traurigen Bruderkrieg teilnahmen, um ihre Stammesangehörigen vor den Folgen ihrer abscheulichen Taten zu schützen, werden als tüchtige Männer beschrieben. In herausstechendem Gegensatz zu Boas, der ebenfalls als tüchtiger Mann bezeichnet wird. Boas Heldentum wird durch seinen edlen Geist charakterisiert, durch den Mut, der es ihm ermöglicht, sich denen entgegenzustellen, die die Aufnahme der fremden Frau ablehnen, und durch die Kraft seiner Persönlichkeit, die es ihm ermöglicht, die Verantwortung zu übernehmen. Auch Ruth selbst wird als tüchtige Frau beschrieben. Nicht um ihre Kampfkraft zu rühmen, sondern ihre inneren Eigenschaften, ihre Stärke, ihr Anhaften an ihrem Ziel und ihre Entschlossenheit, auf dem geraden Weg zu gehen, trotz der vielen Schwierigkeiten. Jetzt können wir die Sprache untersuchen, die die Folgen des Krieges beschreibt: das Entsetzen, den Schmerz und die Trauer. Die Gefahr, dass der Stamm Benjamin infolge des Krieges vollständig vernichtet wird, verstärkt sich infolge des Schwurs, den das Volk geleistet hat. Keiner von uns wird seine Tochter Benjamin zur Frau geben. Der Schwur erscheint in der Folge als Fluch. Verflucht, wer Benjamin eine Frau gibt. Diese Situation bedroht die Heiratschancen der Benjaminiten und erzeugt unter denen, die den Schwur geleistet haben, eine furchtbare Notlage. Als das Volk die Folgen dieses zerstörerischen Schwurs begreift, sitzen sie trauernd bis zum Abend und erheben auch weinend ihre Stimme. Und sie erhoben ihre Stimme und weinten sehr. Das Volk empfindet gegenüber Benjamin aufrichtige Reue. Die Schrift benutzt das Wort Nicham, es tat ihm leid, und trauert darüber, dass die übrig gebliebenen Männer dieses Stammes nicht werden heiraten können. Was sollen wir ihnen, den übrig gebliebenen, tun hinsichtlich der Frauen? Die Ältesten der Gemeinde schlagen schließlich zwei Lösungen vor, damit nicht ein Stamm aus Israel ausgelöscht werde. Beide Lösungen sind mit Gewaltanwendung verbunden. Der erste mit direktem Blutvergießen und der zweite erfordert einen Hinterhalt und die Entführung der Mädchen von Shiloh. Aber all dies wird anscheinend um eines guten Zwecks willen, um der Heiraten willen getan, und am Ende der Erzählung kehren die Überlebenden aus Benjamin in ihren Erbbesitz zurück, nachdem die Schwierigkeit zu ihrer Zufriedenheit gelöst ist. Und die Israeliten gingen von dort zu dieser Zeit, jeder zu seinem Stamm und zu seiner Familie, und jeder zog von dort hinaus zu seinem Erbbesitz. Dennoch schweben der Fluch und die Gewalttätigkeit weiter im Raum und hinterlassen im Herzen der Leser ein ungutes Gefühl, dass die problematische gesellschaftliche Situation nicht korrigiert wurde. Ein großer Teil der Ausdrücke, die hier erwähnt wurden, erscheint in dem harmonischen und sogar freudigen Zusammenhang des Buches Ruth. Ruth arbeitet, um Essen zu bekommen, bis zum Abend. Sie und Orpah erheben ihre Stimme und weinen zweimal vor Kummer angesichts der Möglichkeit, dass sie gezwungen sein könnten, sich von Naomi zu trennen. Und sie erhoben ihre Stimme und weinten. Ruth leistet den einzigen Schwur in der ganzen Erzählung, und ihr unvergesslicher Schwur verbindet sie mit Naomi durch ihre Treue, ihre Entschlossenheit und ihr Mitleid. Die Wurzel Nacham bringt im Buch Trost und nicht Reue zum Ausdruck, und so beschreibt Ruth das angenehme Gefühl, das ihr Boas Rücksicht bereitet hat. Denn du hast mich getröstet. Das Wort übrig ist mit dem Gefühl der Sättigung Ruths und dem Essen, das sie Naomi bringt, verbunden. Die Furcht vor dem Auslöschen des Namens eines Menschen spornt Boas an zu handeln, damit nicht der Name des Toten unter seinen Brüdern ausgerissen werde. Die Lösung, die das Buch anbietet, mit Ermutigung der Ältesten, ist eine Lösung des Friedens, und die Eheschließung findet in einer friedlichen und unterstützenden Umgebung statt. Das Buch wird mit einer Fülle von Segenssprüchen abgeschlossen, die Hoffnung auf die Fortdauer der gesellschaftlichen Erleichterung erzeugen. Das Buch Ruth erweist sich als eine gut gestaltete Antwort auf das mangelhafte Funktionieren, das am Ende des Buches der Richter beschrieben wird. Ja, soweit der Vergleich zu den letzten Kapiteln des Buches der Richter. Anmerkungen dazu? Herr Müller?
Das Wort Korrektur. Korrektur ist ja an für sich auch eine Wiedergutmachung.
Ja, also ich tue mich mit der Übersetzung immer schwer. Es ist das hebräische Wort Tikkun, was eigentlich auch so die ganze...
Tikkun ist das Reparieren eines, sagen wir mal, eines Karrens.
Das ist die pragmatische Bedeutung, aber Tikkun ist ja auch, was gerade in der jüdischen Mystik so wichtig ist, dass jeder Einzelne versuchen soll, durch seine Taten des Tikkun die Welt wieder in den Zustand zu befördern, wie Gott sie bei der Schöpfung gewollt hat. Von daher ist es wirklich ein ganz zentrales Wort, und ich tue mich immer schwer, wie ich es übersetzen soll. Eben, ja. Reparatur wird einfach nicht gut klingen. Also zu sagen, ja, das Buch Ruth soll Reparatur des Buches der Richter sein, passt nicht. Aber ja, es geht wirklich, Dinge wieder aus einem schlechten in einen guten Zustand überführen, könnte man. wohl sagen,
Weil ich habe
dass.
es so als in Richtung Sühne verstanden.
Nein,
Aber das wäre
das
ja
kommt dann
eine.
vielleicht in dem deutschen Wort zum Ausdruck, aber das ist mit Tikkun eigentlich nicht gemeint,
Ist
sondern
nicht gemeint.
es gemeint eigentlich aktive Taten, dafür zu sorgen, dass etwas wieder ins Lot kommt, sozusagen. Dass, wie auch eben die pragmatische Bedeutung Reparatur sagt das ja auch, sozusagen etwas, was zerbrochen ist oder kaputt gegangen ist, soll wieder in seinen ursprünglichen richtigen Zustand geführt werden. Das hat auch da eigentlich gar nichts mit Sühne oder Wiedergutmachung zu tun, sondern eben etwas, was nicht so ist, wie es sein sollte, wieder so zu gestalten, dass es in Ordnung ist. Anita.
Ja, das gibt es im Mittelalter ja im Aventüre-Schema im Grunde genommen. Das heißt, du hast am Anfang einen Idealzustand in der Ritterrunde und der wird verletzt und dann muss jemand ausziehen sozusagen und Abenteuer bestehen, damit der Urzustand wiederhergestellt wird. Das ist so ein ähnliches Schema im Grunde genommen. Das heißt ja nicht, dass das Alte damit vergessen ist, aber es geht um die Vorstellung davon, dass die Dinge wieder ins Gleichgewicht kommen. So, damit ist das Alte nicht ausradiert. Das ist, glaube ich, auch nicht so gedacht, sondern es ist im Grunde genommen ein Gegenmodell, das aufzeigt, dass es auch anders geht, dass es anders auch möglich ist, glaube ich. So.
Ja, ich denke, das ist wirklich der Gedanke, zu zeigen, wie etwas ins Positive wieder von neuem umgewandelt werden kann und auch in etwas, wie es ursprünglich war. Also es ist in der jüdischen Mystik ist eigentlich der Gedanke, dass eben bei der Schöpfung der Welt sozusagen ein Unglück passiert ist, das was auch normalerweise verbunden wird mit dem Essen der Frucht im Garten Eden. Und von daher die Welt eben nicht so ist, wie Gott sie ursprünglich geplant hat. Und der Gedanke dann ist eigentlich, dass jeder Mensch etwas dazu beitragen kann, dass die Welt wieder ein bisschen mehr in ihren ursprünglich gewünschten Zustand zurückkehrt. Für Juden wird das heißen, jedes Gebot, jede Mitzwa, die man tut, ist eine kleine Näherbringen der Welt an den ursprünglich gewünschten Zustand wieder. Das also auch, und das war sicher auch damals in der Zeit, das war nach der Vertreibung der Juden aus Spanien, wo diese Form der jüdischen Mystik, die Kabbalah in Sfat, sich entwickelt. Das war sicher auch der Versuch einer Minderheit, die politisch ja völlig machtlos war und die auf politischer Ebene eigentlich nichts zu erwarten hatte, doch das Gefühl zu geben, durch ihr Alltagstun etwas korrigieren zu können und die Welt in einen besseren Zustand zu bringen. Und vielleicht passt das sogar, fällt mir jetzt gerade ein, ganz gut zu dem Buch Ruth, wo Menschen ja eigentlich nur versuchen, ihren Alltag möglichst gut zu leben. Auch da, also Ruth und Boas wissen noch nicht, dass am Ende David da stehen wird, sondern es ist wirklich eine Geschichte des Alltagslebens, wie Menschen eben eigentlich gut in diesem Dorf Bethlehem zusammenleben sollten und wird in dieser Hinsicht dem Buch der Richter gegenübergestellt. Cor.
Ja, ich dachte, vielleicht ist das Wort wiederherstellen dann gut, drückt das gut aus.
Es steckt sicher mit drin. Ich meine, die hebräische Wurzel hat nichts von dem wieder sozusagen, aber nach allem, was ich gerade gesagt habe, wird
Ja,
es
in
eigentlich Sinn
Niederländisch gibt
machen,
es das
ja.
nicht. Es ist herstellen. Also ich habe das deutsche Wort auch
Ja.
jetzt.
Und mein
In Niederländisch
Reparatur
ist
hat ja
kein Wieder
eigentlich
drin.
auch dieses Re zurückbringen drin. Also
Ja,
von
genau.
daher,
Ja,
ja,
ja, ja, ja.
wahrscheinlich würde Wiederherstellen gar nicht mal so schlecht sein.
Was ich danach noch dem sagen will, dass die Wurzel Davak, wie unterschiedlich in viele Übersetzungen das übersetzt wird und überhaupt wenig dann von dieses Anhaften zeigt. Das wollte ich
Also das ist
nochmal
wirklich sozusagen durch die
merken.
Wortbedeutung.
Ja.
Wie eben auch im modernen Hebräisch, der Devek ist der Klebstoff. Der
Ja,
Devek,
ja, ja,
also
ja.
sozusagen etwas zum Aneinanderkleben bringen.
Ja, nee, ich meine jetzt biblische Texte, ne? Ich meine.
Ja. Ja, das hatten wir ja auch schon ein bisschen gesehen. Wir hatten ja schon mal, ich glaube, es war zu Ruth
Ja.
3, hatten wir das gesehen. Das ist ja eben auch das Wort, kommt, wie der Mann und seine Frau aneinanderhaften
Ja.
in Genesis 2 wird das ja zum Beispiel gebracht. Und ja, ich glaube einfach, wenn man eben sprachlich im Deutschen und vielleicht auch im Holländischen nicht anhaften sagen möchte, sucht man nach anderen Worten und dadurch kommen alle möglichen anderen Übersetzungen zustande.
Jawohl, aber was ich selber jetzt wieder bemerke, dann denke ich doch, dass der eigentliche Bedeutung weg ist. Und was wir dann mit, auch, dass ich mit Pfarrerinnen und Priestern gehabt habe, ich sage dann, das ist eine neue Übersetzung und dann muss ich es wieder erklären auf dem Punkt, weil es nicht, was da steht, nicht stimmt. Das ist das Problem, das praktische Problem in der täglichen, also Arbeit, als Bibelarbeit oder wenn man eine Predigt schreibt.
Ja, und ich denke schon, also oft wirklich so die Grundbedeutung eines Wortes zu sehen, kann auch noch weiteres Verständnis geben. Im
Ja.
Übrigen hat auch das Wort Dawak als Substantiv Dvekut, ist auch etwas, was in der jüdischen Mystik und dann auch im chassidischen Judentum ganz wichtig ist, das ist nämlich das Anhaften an Gott. Das ist
Ja,
eigentlich
klar, ne?
der Versuch, eben Gott möglichst nahe zu kommen, was ja auch das Ziel jeder Mystik letztlich ist.
Wollte es nur mal erwähnen.
Ja, also ich fand diese sprachlichen Parallelen, also es ist wirklich sehr, sehr spannend. Und ich denke, wenn man nur eine einzelne hätte, würde man sagen, ist zu weit hergeholt. Aber sie häufen sich halt doch sehr. Und ich denke, die Masse macht es irgendwo, dass das doch ziemlich überzeugend wirkt. Ja, eben auch ein Gegenbild zeigt. Gut, dann denke ich, können wir den Sprung zu Esther machen und da nochmal uns ansehen, wie man diese beiden Frauen gestalten und auch die beiden Bücher vergleichen kann. Das Buch Esther erzählt die Geschichte des jüdischen Volkes als Minderheit in einer nichtjüdischen Gesellschaft. Die Tatsache, dass im Buch Esther der Hauptfeind der Juden im Allgemeinen und Mordechais im Besonderen Haman ist, spitzt das Thema des Zentrums und der Ränder zu. Der Agagiter Haman ist kein Perser, sondern gehört zu einer anderen Minderheitengruppe im Königreich. Die Erzählung des Buches wird also durch das Ringen von zwei Fremden auf einer Bühne, die nicht die ihre ist, charakterisiert. Beide gehören nicht zum Zentrum. Und die Frage ist, wem es gelingen wird, die Mehrheitsgruppe auf seine Seite zu ziehen und damit Sicherheit zu erlangen. Dies ist eine Hin- und Herbewegung, deren Natur es ist, mal dahin und mal dahin zu wandern. Und daher sind gesellschaftliche Stellung und Sicherheit immer nur zeitlich begrenzt garantiert. Das Buch Ruth erzählt die Geschichte einer Familie, die ihre Heimat verlässt in dem Versuch, neues Leben in einem fremden Land zu finden. Die Trennung vom Heimatboden trägt keine Frucht. Naomi findet sich in einer noch härteren Wirklichkeit wieder. Im Land Moab ist sie allein zurückgeblieben. In ihrer Heimat ist sie eine Fremde, denn es sind viele Jahre vergangen, seit sie ihre Stadt verlassen hat. Man kann sich Naomis Gefühl der Distanz vorstellen und die Schwierigkeit, die sie empfunden hat, als die Umstände sie dazu führten, nach Bethlehem zurückzukehren und ihren Mangel und ihr bitteres Schicksal vor den Augen aller darzulegen. Naomi bringt diese Gefühle zum Ausdruck, als sie bei ihrer Rückkehr nach Bethlehem darum bittet, sie bei einem anderen Namen zu nennen. Und damit symbolisiert sie den Wechsel ihrer Identität. Das Motiv der Fremdheit kommt in beiden Büchern am stärksten in der Gestalt der zentralen Heldin zum Ausdruck. Ruth und Esther werden als Frauen, die in der Umgebung, in der sie handeln, völlig fremd sind, beschrieben. Sowohl in ethnischer Hinsicht, die Frau kommt aus einer anderen Kultur und muss Anstrengungen unternehmen, um sich in der lokalen Gesellschaft zu integrieren, als auch in geschlechtlicher Hinsicht. Die Frau handelt in einer Welt von Männern und muss versuchen, Schwierigkeiten zu bewältigen, die sich auf sie und auf ihre Fähigkeit nein, auf ihr, über ihr sozusagen, Entschuldigung, und auf ihre Fähigkeit zu handeln und Einfluss auszuüben anhäufen. Die Bücher beschreiben also einen Weg, der sich auf eine Frau gegenüber den vielen Fremdhaftigkeiten, die sie umgeben, konzentriert. Ruth versucht, ethnische, geschlechtliche und gesellschaftliche Fremdheit als Moabiterin, Frau, Witwe, Kinderlose und Arme zu bewältigen. Esther versucht, ethnische, geschlechtliche und gesellschaftliche Fremdheit als Jüdin, Frau und Waise in einer extrem hierarchischen und patriarchalischen Gesellschaft zu bewältigen. Ein Beleg für die Spannung zwischen den beiden entgegengesetzten Kräften in den Büchern kann man in den beiden gemeinsamen literarischen Phänomenen, dem doppelten Abschluss, sehen. Wie wir gesehen haben, erscheinen in jedem der beiden Bücher zwei Abschlüsse, die man als weiblichen Abschluss und als männlichen Abschluss bezeichnen kann. Kapitel 9 des Buches Esther endet mit der Feststellung, und der Ausspruch Esthers erhielt diese Angelegenheiten Purims aufrecht und wurde in einem Buch niedergeschrieben. Der Abschluss von Kapitel 9 verleiht Esther den Platz, der ihr zukommt. Als diejenige, die klug und unter hoher persönlicher Gefährdung handelte, ist ihr Platz am Abschluss des Buches das Angemessene. Kapitel 10 eröffnet einen neuen Abschluss des Buches, obwohl dafür überhaupt keine Notwendigkeit zu bestehen scheint, denn die Ordnung ist wiederhergestellt. Dieser Abschluss erwähnt Esther überhaupt nicht und verleiht die ganze Ehre des Abschlusses Mordechai, der als Schlüsselfigur des Buches und als einziger Verantwortlicher für das Wohlergehen der Juden dargestellt wird. In diesem Abschluss wird Mordechais Wirken in allgemeiner Hinsicht zusammengefasst. Er ist nicht nur ein Retter für den Augenblick, sondern ein Anführer in ehrenvoller Stellung, der auf Dauer das Gute seines Volkes suchte und Frieden sprach all seinen Nachkommen. Es scheint, dass es dem Redaktor des Buches schwerfiel, Esther das Le Recht des letzten Wortes zu geben. Und er verlieh es Mordechai. Diese beiden Abschlüsse geben zwei Perspektiven. Die eine hebt die weibliche Heldin hervor, die andere preist den männlichen Helden. Die eine betont die einmalige Rettung, die jedes Jahr gefeiert wird. Die andere hebt die dauernde Führungstätigkeit hervor, die sich auf täglicher Basis um die Gemeinde kümmert. Auch im Buch Ruth gibt es zwei Abschlüsse, die sich mit derselben Angelegenheit befassen, einmal aus weiblicher und einmal aus männlicher Sicht. So wird die Dynastie, aus der David hervorgegangen ist, erwähnt mit den Worten: Und die Nachbarinnen gaben ihm einen Namen, indem sie sagten, ein Sohn wurde Naomi geboren und sie nannten ihn Ovid. Er ist der Vater Ischais, des Vaters Davids. Dieser Vers schließt sich dem Segen der Ältesten an, der einige Verse vorher erschien und in dem einige Frauen, die mit Ruth verbunden sind, erwähnt wurden. Möge der Ewige die Frau, die in dein Haus kommt, wie Rachel und wie Lea sein lassen. Möge dein Haus sein wie das Haus des Peretz, den Tamar Juda gebar. Scheinbar hätte das Buch mit diesen Worten enden können. Zur Überraschung des Lesers schließt es noch einmal ab. Und dies ist die Geschlechterfolge des Peretz. Und Ovid zeugte Ischai und Ischai zeugte David. Diese Verse haben den männlichen Charakter einer patriarchalischen Dynastie, die sich von Generation zu Generation fortsetzt, vom Vater auf den Sohn. Statt Tamar, die im Segen der Ältesten erscheint, wird Peretz erwähnt und statt Ruth Boas. Durch diese Vorväter gelangt man zur Geburt Davids. Auch hier scheint es, als habe der Redaktor des Buches einen Rückzug von dem weiblichen Ton, der die Handlung begleitet hat, unternommen und sich entschlossen, den Abschluss den männlichen Gestalten zu verleihen. Das Phänomen des doppelten Abschlusses belegt die Geschlechterspannung, die sich wie ein roter Faden durch beide Bücher zieht. Wie wir ausführlich dargelegt haben, kann man in beiden Büchern zwei Stimmen hinsichtlich des Platzes der Frauen in der Gesellschaft hören, die in den beiden Abschlüssen jedes der beiden Bücher klar zum Ausdruck kommen. Mehr noch, die Abschlüsse der Bücher bringen die Herausforderung, die sich im Fokus eines jeden von ihnen befindet, auf den Punkt. Die Beziehung zwischen den Rändern und dem Zentrum und zwischen dem Entfremdeten und dem Bekannten, wie sie in der Spannung zwischen dem Weiblichen und dem Männlichen zum Ausdruck kommt. Obwohl die beiden Frauen in ihrer Weiblichkeit das gesellschaftliche Anderssein, in das sie geraten sind, repräsentieren, begleitet ein wichtiger Unterschied die vergleichende Lektüre. Der Platz des jüdischen Volkes im Verhältnis zum Motiv des Andersseins. Im Buch Ruth ist das jüdische Volk die Mehrheit, die in ihrer Heimat lebt, und die Moabiterin Ruth steht ihm gegenüber und möchte sich ihm anschließen. Demgegenüber ist im Buch Esther das jüdische Volk eine Minderheit, die im Herzen einer fremden Bevölkerung lebt, fern von seiner Heimat, kämpfend um seine Existenz und seine Identität. Und Esther symbolisiert das jüdische Volk in ihrer weiblichen Fremdheit. Im Buch Ruth ist die Herausforderung die Annahme und Integration einer fremden Frau und geht direkt die Frage des Aufbaus der nationalen Identität und ihrer Bewahrung an. Kann Identität sich nach außen öffnen und in sich äußere Elemente aufnehmen, die sich zu ihren Gunsten auswirken werden? Demgegenüber ist die Herausforderung im Buch Esther die Bewahrung der abgegrenzten Identität einer Gruppe im Minderheitenstatus, ohne dabei ihre Existenz selbst zu gefährden. Diese Fragen von beiden Seiten der Medaille sind von höchster Wichtigkeit für ein Volk, das seine Identität innerhalb der Schwankungen des Lebens im Land und außerhalb des Landes aufbaut. Dieses Verständnis siedelt die beiden Bücher nicht nur um die Frage der Beziehung zum anderen und des Phänomens des Andersseins und der Randexistenz an, sondern auch in dem Versuch, diese Herausforderungen zu bewältigen, angesichts des Bedürfnisses, des Wunsches und der Notwendigkeit, die abgegrenzte Identität eines ganzen Volkes aufzubauen. Durch die Identität der Frauen wird diese Frage in ihrer ganzen Wucht gestellt und einmal von der einen und einmal von der anderen Seite geprüft. Man kann fast sagen, dass weder Ruth noch Esther die Heldinnen der nach ihnen benannten Bücher sind, sondern die Identität des jüdischen Volkes in wechselnden Situationen. Die Umkehrung hinsichtlich des jüdischen Ausgangspunktes in den beiden Büchern sticht hervor, wenn man das Gespräch vergleicht, das in beiden zwischen der jungen Heldin und der älteren Gestalt, die sie begleitet, geführt wird. Esther und Mordechai, Ruth und Naomi. Das Thema des Gesprächs ist in beiden Büchern identisch. Eine Schicksalsgemeinschaft mit dem Volk Israel. In beiden Fällen versucht die begleitende Gestalt, Naomi oder Mordechai, die Hauptfigur, Ruth oder Esther, zu überzeugen, ihren Standpunkt zu ändern. Der Unterschied zwischen diesen Bildern in den beiden Büchern sticht hervor. Im Buch Esther findet das Gespräch auf dem Höhepunkt der Spannung der Handlung statt. Mordechai hört von dem Vernichtungsbeschluss und versucht, die im Palast befindliche Esther zu überzeugen, Verantwortung und Anteilnahme ihrem Volk gegenüber zu enthüllen und ihm zu helfen, dessen Schicksal zu ändern. Er ruft Esther dazu auf, einen alt-neuen Abschnitt in ihrem Leben zu beginnen. Neu. Denn bisher hat sich Esther bemüht, ihre jüdische Identität zu verbergen und sich auf jede Weise in die persische Welt, die sie umgibt, zu integrieren. Alt, denn durch ihren Gang zum König wird Esther zu dem Gefühl der Identität und der Identifizierung mit ihrer Herkunft zurückkehren. Es ist für Mordechai nicht einfach, sie zu überzeugen. Anhand der Worte des Buches kann man einen Prozess von Entfremdung zur Identifizierung feststellen, den Esther durchmacht. Als Mordechai seine erste Bitte an Esther schickt, heißt es, zum König zu gehen, ihn anzuflehen und vor ihm um ihr Volk zu bitten. Mordechai verbindet Esther und das jüdische Volk durch ein Zugehörigkeitswort, ihr Volk, und versucht in Esther ein Gefühl der Solidarität mit ihrem Volk zu wecken. Nachdem Esther sich weigert mit der Behauptung, dass dies ein zu gefährlicher Schritt für sie sei, ändert er seine Formulierung und spricht so: Von allen Juden, Erleichterung und Rettung wird den Juden erstehen, du aber und dein Vaterhaus. Anstatt das Wort dein Volk zu wählen, trennt er zwischen den Juden und der eigenen Familie Esthers, als wolle er sagen, dass sie noch nicht Teil der Juden ist. Am Ende des Gesprächs beschließt Esther, sich einspannen zu lassen und zu helfen. Aber es scheint, dass sie ihre Zustimmung mehr aus Verzweiflung und fehlender Wahlmöglichkeit, denn aus Solidarität und wirklichem Wunsch, Teil des jüdischen Volkes zu sein, gibt. Sie spürt immer noch Distanz zu dem alten neuen Volk, das sich ihrer Identität angeschlossen hat. Und daher sagt sie, geh, versammle alle Juden. Erst am Ende des Prozesses, beim zweiten Gelage, sagt sie zu dem König, denn wir sind verkauft worden, ich und mein Volk. Und kehrt so zu dem Ausdruck zurück, mit dem Mordechai das Gespräch mit ihr zu Beginn von Kapitel 4 eröffnet hatte. Hier bringt sie Identifizierung mit ihrem Volk zum Ausdruck und verbindet ihre Identität und ihr Schicksal in vollem Umfang mit dem jüdischen Volk. Im Buch Rut findet das parallele Gespräch zu Beginn statt und dient als Ausgangspunkt für die Entwicklung der Handlung. Naomi versucht, Rut zu überzeugen, nach Moab zurückzukehren und einen alten neuen Abschnitt in ihrem Leben zu beginnen. Neu, denn sie muss eine Familie gründen. Alt, denn mit ihrer Rückkehr nach Moab kehrt sie zu ihrem Volk und zu der Gesellschaft, in der sie aufgewachsen ist, zurück. Obwohl Naomi das schwere und hoffnungslose Leben, das Ruth in Juda erwartet, beschreibt und sie drängt, ihre Zukunft nicht zu gefährden, hält Ruth eine begeisterte Rede, in der sie entschlossen ihren Wunsch, weiter mit ihr zu gehen, zum Ausdruck bringt. Man kann zwar behaupten, dass im Zentrum von Ruths Bewusstsein die Beziehung zu Naomi steht und die Beziehung zum jüdischen Volk ein Nebeneffekt dieser Freundschaft ist. Aber Ruth erweitert auf eigenen Willen die Bedeutung der Beziehung zu Naomi über die Grenzen der persönlichen Beziehung hinaus in die nationale und theologische Dimension, als sie sagt, dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Sie bleibt bei ihrer Position, ihr Schicksal mit dem Naomis und dem des ganzen jüdischen Volkes zu verbinden, unter Gefährdung ihres eigenen Wiederaufbaus und ihrer Hoffnung auf ein normales Leben. Der Unterschied zwischen den beiden Büchern liegt darin, dass Esther fast gegen ihren Willen dahin geführt wird, sich mit dem jüdischen Volk zu identifizieren, während Ruth aus freiem Willen und weit über das von ihr Geforderte hinaus völlige Identifizierung mit Naomi und mit deren Volk zum Ausdruck bringt. Schlussendlich identifizieren sich beide Heldinnen mit dem jüdischen Volk. Von Esther wird dies verlangt, aufgrund ihrer Herkunft aus dem jüdischen Volk, während Ruth sich freiwillig dazu entscheidet und damit beweist, dass sie würdig ist, in den Schoß der Gemeinde, die ihr ihre Identität gibt, aufgenommen zu werden. In diesem Zusammenhang ist darauf zu achten, dass das Verhältnis der Frauen zu ihrem Fremdsein ihrer Umgebung gegenüber unterschiedlich ist. Esther fühlt ihr Fremdsein und versucht es zu verleugnen. Sie enthüllt niemandem ihre jüdische Herkunft. Erst bei dem zweiten Gelage, nachdem sie zu ihrer jüdischen Identität zurückgekehrt ist, wagt sie dem König, ihr Jüdischsein zu enthüllen. Ruth demgegenüber ist sich ihres Fremdseins sehr wohl bewusst, versucht aber nicht, ihre Identität und ihre Herkunft zu verbergen. Sie entscheidet sich, dies auszusprechen und dem Mann, der ihr gegenübersteht, die Möglichkeit zu geben, sich zu entscheiden, wie er sich ihr gegenüber verhält. Bei ihrer Begegnung mit Boas auf dem Feld betont Ruth, warum habe ich Gnade in deinen Augen gefunden, mich zu erkennen? Und ich bin doch eine Fremde. Jede der beiden Heldinnen hat eine entgegengesetzte Überlebensstrategie. Ruth versucht, sich zu assimilieren und damit ihr Anderssein zu überwinden, während Esther sich zunächst assimiliert, aber es danach gerade wagt, anders zu sein und aus ihrem Anderssein heraus zu handeln. Ja, soweit dieser Vergleich. Anmerkungen dazu? Ja, ich denke, wir haben ja eine andere Art von Vergleich zu dem, den wir vorher hatten, der sich jetzt nicht auf sprachliche Parallelen beruft, sondern der Vergleich wird eigentlich gewonnen dank der Entscheidung, dass sozusagen das Thema sowohl bei Ruth als auch bei Esther als Thema des Fremdseins zu sehen. Und dadurch kann man gewisse Gemeinsamkeiten finden, die einem sonst vielleicht nicht auffallen würden, weil ja in der Gesamtsituation natürlich alle möglichen Unterschiede auch da sind. Aber ich denke, es ist eigentlich ein sehr fruchtbarer Vergleich auf Weise eben auch ein Thema, das eben in der heutigen Welt so aktuell ist, wie man mit Fremdsein umgeht und das sozusagen als zwei Varianten davon darzustellen. Anita.
Ja, spannend finde ich, dass es zwei Frauenfiguren sind, die im Grunde genommen ja gleichzeitig die Verletzlichkeit auch des, stand ja irgendwo die, des jüdischen Volkes zeigen, dass er immer wieder diesen Spagat machen muss, in der Fremde zu leben, ohne sich aufzugeben und auch verletzlich zu sein und diesen Spagat hinzukriegen und auf der anderen Seite in der Heimat zu sein und dennoch das Fremde integrieren zu müssen. Und ja, dass das ausgerechnet Frauenfiguren sind. Und dann kommt das ja auch nochmal mit dem weiblich und männlichen Abschluss. Das heißt, es wird in patriarchalen Kontexten erzählt, aber es sind eben Frauen Gestalten, die im Grunde genommen aufweisen, die Symbolfiguren sozusagen sind für das, was mit dem jüdischen Volk passiert. Das finde ich auch spannend. Das habe ich so irgendwie, also es gibt ja diese klassische Vorstellung der Synagoge, aber ich habe immer gedacht, das ist einfach aus der christlichen Perspektive heraus, weil die Kirche immer als Braut dargestellt wird, diese Mystik, aber dass das hier sozusagen das Volk, das jüdische Volk auch sozusagen in der weiblichen Figur gesehen wird, das ist mir jetzt, ist für mich jetzt gerade ein neuer Aspekt. Also das habe ich irgendwie nicht wahrgenommen.
Wobei es natürlich auch ein Aspekt ist, der noch in vielen anderen Texten der Bibel kommt. Also einmal, dass ja auch gesprochen wird von der Tochter Zion oft oder und Ezechiel hat ja in mehreren Kapiteln den Vergleich auch von Israel und Juda mit zwei Frauengestalten bei Hosea ist. Und das hat natürlich genau mit auch der, was dann später vom Christentum übernommen ist, die Brautvorstellung, also eben auch Israel als Braut Gottes. Also von daher ist diese Symbolik bei den Propheten sehr stark da, warum ja auch für den Abfall von Gott dann oft das Verb Hurerei betreiben benutzt wird, was natürlich auch oft sehr problematisch eben für heutige Ohren ist. Und das steht sicher auch bei Ruth und Esther im Hintergrund. Aber ich habe fast das Gefühl, dass auch in diesen beiden Büchern nochmal dazu kommt, dass es die Wahl einer weiblichen Hauptgestalt, die auch noch mal hilft, dieses Fremdsein und am Rand stehen zu verstärken. Und das ist vielleicht auch ein Grund, weil wir hatten ja auch bei Esther gesehen, wie wichtig eigentlich dieser Aspekt auch ist, obwohl sozusagen im traditionellen Purim-Feiern denkt man eigentlich immer nur an den Versuch Hamans, die Juden zu vernichten. Aber es ist ja noch vorher das Kapitel mit Vashti da, die vom Thron gestoßen wird. Wo wir eigentlich auch gesehen haben, wie parallel diese Dinge sind. Und da hatten wir ja auch von Elisa Klappek hatten wir diese Äußerung auch zu sagen, dass eigentlich Gesellschaften, die Fremde unterdrücken, normalerweise auch Frauen unterdrücken. Das geht jetzt in zumindest sehr vielen Fällen geht das zusammen.
Ja, und es, also was ich auch meinte, war, dass es gleichzeitig im Grunde genommen hier auch Frauengestalten sind, die Vulnerabilität des jüdischen Volkes darstellen. Also das ist ja nochmal ein anderer Aspekt als jetzt dieser Brautaspekt, sondern einfach zu zeigen, dass also sich mit einer Frauenfigur zu vergleichen, die eben immer wieder in der Fremde ist und der Gewalt angetan wird, das ist ja nochmal schon was anderes und dass das gleichzeitig eben auch in diesen patriarchalen Kontexten ist und so eine indirekte Kritik auch, also finde ich jedenfalls total spannend.
Ja, und ich denke, im Buch Esther ist das nicht nur eine indirekte, sondern eine ziemlich deutliche Kritik im ersten Kapitel. Ja, Anne.
Ich habe mich die ganze Zeit gefragt beim Text, was ist eigentlich schwieriger, die Rolle Esthers oder die Rolle Ruth? Bei Ruth wissen ja alle, dass sie Moabiterin ist und dass sie an der Naomi klebt und sie wird akzeptiert. Ist eigentlich nicht besonders schwierig, sich da zu integrieren und assimilieren. Aber bei Esther steht ja viel mehr auf dem Spiel. Es kann ja genau das passieren, was mit Vashti passiert ist. Sie hat nicht belogen, aber sie hat ja verschwiegen, dass sie aus einer völlig anderen Minderheit kommt. Und nun soll sie das sagen. Also, ich denke, die Rolle Esther ist schon mal sehr viel schwieriger als die Rolle Ruths.
Ja, und sogar auch lebensgefährlich. Und, das Buch Ruth hat wohl auch eine etwas andere Tendenz. Es ist nie offen polemisch. Das heißt, also, es stimmt natürlich im Vergleich zum Buch Esther, Ruth befindet sich nie in Lebensgefahr. Oder in Vergewaltigungsgefahr befindet sie sich vielleicht ja auf dem Feld. Das wird ja so ein bisschen angedeutet zumindest. Aber es könnte ihr natürlich ja passieren, dass sie als Moabiterin irgendwann ausgewiesen wird, sozusagen. Und das Buch Ruth thematisiert das so nicht, sozusagen. Es wird nie auch eine offene Polemik gegen andere biblische Texte, die die Moabiter ablehnen, gebracht, sondern man bringt es gleich in die positive Lösung, die sich halt ergibt. Aber der Leser, die Leserin, die wissen, dass es auch andere Texte und andere Verhaltensweisen den Moabiterinnen gegenüber gibt, wissen natürlich, dass es auch anders hätte ausgehen können. Aber das ist halt auch die Atmosphäre des Buches Ruth, dass die Dinge eben nicht polemisch und scharf darstellt, sondern auf seine leise Weise irgendwo die Dinge zeigt. Und man kann damit ein bisschen vielleicht unterschätzen, wie gar nicht selbstverständlich das war, dass Ruth aufgenommen worden ist. Herr Müller, Sie hatten sich gemeldet.
Ja, ich wollte noch mal drauf kommen. Das Buch Esther wird ja an Purim zweimal gelesen. Und Purim ist ja nun mal der höchste Feiertag, mit der höchste Feiertag im Judentum. Wann wird Ruth gelesen und warum?
Also ich würde nicht zustimmen, dass Purim der höchste Feiertag im jüdischen Kalender ist. Also da würde sich sicher eher Pessach oder
Okay.
Yom Kippur anbieten. Aber insofern haben Sie recht, als es der vielleicht populärste, auch bei nicht so ganz frommen Juden populärste Tag ist und der eben auch sehr in Israel im Straßenbild deutlich wird. Also in dem Sinne hat das Buch Esther eine enorme Bedeutung und sicher auch mehr als das Buch Ruth. Das Buch Ruth, und deswegen lesen wir es ja auch in diesen Wochen, wird am Morgen des Schavuot-Festes gelesen. Also jetzt nächsten Montag. Und das hat damit zu tun, dass es einerseits eben genau in dieser Erntezeit spielt, denn die Zeit zwischen Pessach und Schavuot ist die Zeit der Gersten- und Weizenernte. Und dann hat sich auch, mir ist nicht gelungen zu finden, wo die Tradition zum ersten Mal auftaucht, aber es gibt die Tradition, die sagt, dass David an Schavuot gestorben ist. Und da David eben der Urenkel ist, ist das dann wahrscheinlich auch noch ein Grund, dass man das Buch Ruth dann an Schavuot liest. Aber das dürfte ein späterer Grund sein. Also es findet sich sicher nicht in der Bibel und bin auch nicht sicher, ob es sich schon im Talmud findet oder erst eine spätere volkstümliche Tradition ist. Also von daher ist auch das Buch Ruth ein Buch, das gelesen wird, aber es ist schon nicht mit dem, sozusagen das Buch Esther, wenn es am Purim gelesen wird, steht im Mittelpunkt des Gottesdienstes. Das ist mit dem Buch Ruth nicht der Fall, denn danach wird ja Exodus 20, die 10 Gebote, gelesen und das ist natürlich die Hauptsache und dazu kommt auch noch, dass es ja üblich ist, an Schavuot die ganze Nacht Torah zu lernen und dann mit Sonnenaufgang gleich das Morgengebet zu halten, was einerseits ganz schön ist, aber andererseits dazu führt, dass alle Leute halb einschlafen bei dem Gebet und auch in dem Sinne der Liturgie und auch dem Buch Ruth nicht ganz so sehr ihr Platz gegeben wird. Aber es ist ein liturgisch auftretendes Buch und von daher eben auch wichtiger, das hatte ich schon mal gesagt, als Bücher wie Esra und Nehemia, wo eben die Fremdehen ganz scharf kritisiert werden. Das macht es schon wichtig. Und deswegen hat es auch mehr Kommentare bekommen, als es andere biblische Bücher haben. Herr Schobes.
Also für mich ist das Entscheidende, dass beide Frauen Entscheidungen treffen, ohne zu wissen, wie es weitergeht. Und eigentlich gibt es auch für beide kein Zurück mehr danach.
Ja, das ist sicher eine gute Parallele dazu. Und ja, auch nochmal die Wichtigkeit eben dieser Entscheidungen zu zeigen. Ja, wie schön, dass es diesmal mit Ihrem Mikrofon geklappt hat. Übrigens perfekt zu hören. Aber jetzt müssen Sie bitte wieder ausschalten, es sei denn, Sie möchten noch was sagen, denn sonst haben wir alle den Hall des Mikrofons. Frau Fricke.
Ja, also ich finde es ganz spannend, dass es zwei Möglichkeiten, zwei große Möglichkeiten von beiden Enden abdeckt, Esther und Ruth, dem jüdischen Volk zu helfen, habe ich mir überlegt. Die Esther, die steigt sozusagen ein ins Weltgeschehen, indem sie den persischen Schah oder König eben heiratet und erst danach und sich auch assimiliert, muss man ja sagen, jedenfalls zumindest scheinbar, und erst dann eigentlich zu ihrer jüdischen Identität zurückfindet und ihrem Volk helfen kann. Und ich finde, bei Ruth ist das eigentlich anders gestaltet. Die kommt allein an als Moabiterin. Da war ja Naomi die Fremde im Land. Und ja, sie durch den Boas, durch die glückliche Fügung Gottes gelingt es ihr eben, wie auch immer, dem jüdischen Volk zu helfen. Denn diese Geschichte endet mit König David sozusagen. Das heißt, mit dem Königtum. Die Richter sind abgelöst, wo es nicht gut war. Und es geht dann über in ein Königtum, in ein gutes Zeitalter mit Salomon und allem weiter, sodass es alle Spektren abdeckt, wie eine Rettung geschehen kann durch diese beiden Frauen. Das finde ich eigentlich sehr spannend.
Ja. Ja, diese Betonung, eben, dass gerade aus der fremden Ruth David hervorgeht, das hatten wir ja auch beim letzten Mal gesehen, ja, dass das eigentlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, dass das nicht nur eine private Geschichte ist. Und ich überlege jetzt auch gerade, vielleicht ist das auch ein Grund, dieser Unterschied zwischen den beiden Büchern, warum eigentlich das Buch Esther im Laufe der Jahrhunderte aktueller war, weil es einfach viel mehr die Realität jüdischen Lebens von Jahrhunderten wiedergespiegelt hat und damit so relevant war. Und es war auch gerade für die sogenannten Marannen, die spanischen Juden, die konvertiert waren, um Spanien nicht verlassen zu müssen und die nach außen hin Christen waren, aber noch versucht haben, ihre jüdischen Bräuche zu wahren, dass für sie eigentlich Esther eine Art Vorbild bis Rechtfertigung war, dass sowas gehen kann. Und mir kommt da natürlich schon der Gedanke, das ist natürlich alles richtig gewesen für Jahrhunderte, aber wenn zumindest für Juden, die heute in Israel leben, müsste man vielleicht die Aktualität des Buches Ruth stärker sehen. Und ich habe da das Gefühl, dass noch einfach die Mentalität, die verfolgte Minderheit zu sein, die ist so in Fleisch und Blut übergegangen, dass man kaum noch in der Lage ist zu sehen, dass man jetzt hier zumindest an diesem Ort Mehrheit ist und andere Minderheit sind und man sich selber fragen muss, wie gehen wir mit Fremden um? Ich denke, das ist eine der großen Herausforderungen, die noch weit davon entfernt ist, befriedigend gelöst zu werden im Moment. Cor?
Ja, das Letzte, was du gerade sagst, daran habe ich ein bisschen gedacht, wie das geht. Aber wenn ich Da will ich noch was mehr zu sagen, aber ich würde auch gerne noch eine Frage stellen, wenn ich darf, über das Buch Richterin. Aber das mache ich dann danach. Meine Erfahrung ist, dass auch mit Migration und auch Emigration und Immigration, früher, dass Niederländer nach, ich weiß nicht, aller Herren Lande, ob die Iren übrigens noch mehr als die Niederländer, gefahren sind und da dann ihre Gedanken anders gewandert sind. Das große Beispiel kann man finden bei den Buren in Südafrika. Ich habe das meistens gehört über die Calvinisten, die nach Amerika und nach sowohl Nordamerika, sowohl Vereinte Nationen als, nee, Vereinigte Staaten als Kanada, dass sie dann eigentlich konservativer wurden, als die Calvinisten in den Niederlanden geblieben sind. Aber das ist gut, das sind dann noch einfachere Dinge. Aber auch wie wir in der Tat, dass das normal war, also auszuwandern, auch nach Australien. Aber ich weiß auch, dass sie dann manchmal sehr enttäuscht zurückkamen. Und ja, ich denke, es ist immer so gewesen, das wurde gerade auch hier in den Niederlanden, weil das jetzt mit unserer Herr Wilders wieder so ein Problem ist. Und da hat heute Morgen noch jemand anderes gesagt, ja, wir sind, also eine Frau, die für eine Institution hier in den Niederlanden arbeitet, die ein bisschen Dinge aussucht, also soziologisch und so. Und die sagt man, ja, wir haben immer gewandert. Und ja, so ist das. Und warum gehen wir so dann mit Fremden um? Weil wir eigentlich immer alle Wanderer gewesen sind. Zum Beispiel der Vorvater meiner Mutter kommen aus der Gegend von Osnabrück. Die sind Ende der 18. Jahrhundert in den Niederlande gewandert. Also ich bin wieder zurück in Deutschland gekommen, so gesagt. Aber gut, das ist meine eigene Bemerkung und Denken, Dingen, die woran ich dann denke. Und das andere ist, warum ist, wenn man ja so gerade über Richter gehört habe, wie ist das bei den Prophetenbüchern gelandet in die Reihe? Habe ich mich gerade gefragt. Habe ich letztes Mal nicht darüber gedacht, vielleicht, aber das bin ich mal gespannt nach.
Das Buch der Richter.
Ja.
Ja, okay. Ja, ich fand das gerade zu der Migration. Ich glaube, das ist etwas, was der Forschung heute natürlich ganz klar wird, zu sehen, dass das nichts Besonderes ist, dass man Flüchtlingsströme, Gastarbeiterströme hat. Das war eigentlich immer so. Und in der Forschung versucht man das auch viel aufzuarbeiten und scheint aber auch sehr viel Unsicherheit zu schaffen, weil man dann eigentlich nachweisen kann, dass es sowas wie reine Völker einfach nicht gibt. Alle sind Mischungen aus irgendwas und das kann man schon bis in die Prähistorie, wo es immer wieder neue Wanderungen gegeben hat, sehen und sich eigentlich auch damit beweist, dass diese Wanderungen oder eben auch das Eintreffen von neuen Elementen oft sehr fruchtbar war, dass das die Gesellschaften weitergebracht hat, während Gesellschaften, die geschlossen sind, sich vielleicht viel weniger entwickelt haben. Und das ist eben auch das Beispiel, dass Ruth ja eben auch als Fremde ermöglicht, eben bis zu der Königsdynastie zu kommen. Und das wäre vielleicht ein Gedanke, den man wirklich bei Menschen, die sich heute schwer mit Flüchtlingen, mit Migranten tun, dazu sagen, aber das sind nicht nur Leute, die vor irgendwas fliehen, sondern die haben vielleicht auch was Positives mitzubringen und sind nicht nur eine Last, sondern eventuell auch ein Gewinn. Das wäre sicher
Aber
noch mal ganz wichtig.
dass er ein Gewinn ist, darf man jetzt nicht mehr sagen. Ne?
Je nachdem wo, ja. Ja, und das Buch der Richter als Propheten, das ist natürlich die jüdische Bezeichnung, die von den früheren und späteren Propheten spricht. Also in der christlichen Tradition ist es ja üblich, von geschichtlichen Büchern zu sprechen, die also Josua bis Zwei Könige oder dann auch noch die Chronikbücher mit eingeschlossen als Geschichtsbücher bezeichnet. Die jüdische Tradition kennt keine Geschichtsbücher. Die Propheten sind die früheren Propheten, das sind Josua bis Zwei Könige. Und die späteren Propheten, das sind Jesaja, Jeremia, Ezechiel und das Zwölf-Prophetenbuch. Also man sieht auch wenn, also bei Josua ist das vielleicht noch ein Stück einfacher, weil Josua eben als Prophet anstelle Moses auftritt, aber letztlich wird damit eben auch diesen Büchern ein prophetischer Anspruch gegeben, auch wenn im Buch der Richter kaum mal ein wirklicher Prophet auftritt. Ist vielleicht auch mal eine Gegenkorrektur zu sagen, es geht hier nicht darum, um eine faktische Geschichtsschreibung, sondern darum, theologische Gedanken mittels der Geschichtsschreibung zu vermitteln.
Also, danke.
Und ich denke, das ist eben auch der Grund, warum das Buch Rut in der Septuaginta und dann in der christlichen Tradition nach dem Buch der Richter gelandet ist. Das ist sozusagen eine historisierende Tendenz. Das Buch gehört geschichtlich zwischen Richter und 1 Samuel und deswegen tun wir das dahin. Während der jüdische Kanon zwar sich sehr dafür interessiert, dass am Anfang des Buches Rut gesagt wird, es war zur Zeit der Richter, aber nicht diese historische Reihenfolge geschaffen hat, sondern das Buch der Rut zu den Schriften gehört und damit nochmal einen anderen Charakter hat und eigentlich eben im Kontext von Hoheslied, das ist das Buch, was eben vorangeht. Dann nach dem Buch Rut kommen die Klagelieder, dann kommt Kohelet, dann kommt Esther. Und das sind eben die 5 Rollen, die liturgisch gelesen werden. Und stehen in dem Sinne als die 5 Rollen auch den 5 Büchern der Tora natürlich in gewisser Weise gegenüber. Ja, sonst noch Anmerkungen, sei es zu dem Vergleich, sei es zum Buch Rut als Ganzem? Anita.
Ja, ich habe noch mal die Frage. Es bleibt ja im Grunde genommen dabei, dass Ruth die Fremde ist und hier damit klar gegen das Gebot der Fremdheirat verstoßen wird. Und wenn es dennoch eine solche Bedeutung in der Liturgie hat, wird das nie in Frage gestellt. Also dass es diese Möglichkeit, also weil es ist, also mir fällt einfach auf, auch wenn man spricht hier, wir hatten, es liegt schon eine Weile zurück, aber die letzte Führung, die ich hier in der jüdischen Synagoge hatte, von einem jungen Studierenden, der das ganz gut gemacht hat, aber der selber sagt, er ist im Grunde genommen eigentlich säkular, aber für ihn käme überhaupt nichts anderes in Frage, als eine Jüdin zu heiraten, weil das Judentum erhalten bleiben muss. Und ja. Also, und das sind ja Dinge, die man also durchaus häufiger, ich glaube jetzt nicht nur in der Diaspora sozusagen, sondern das ist ja überall irgendwie so, dass es diese Tendenz gibt. Und ja, wollte ich einfach mal fragen, ob das da gar nicht, wird das gar nicht thematisiert dann in dem Kontext der Liturgie?
Also ich glaube, es ist sogar oft gerade bei säkularen Juden auch noch so, dass das vielleicht nur so ein letzter Rest ihrer Identität zu sagen, aber auf jeden Fall, mein Ehepartner muss jüdisch sein. Ich glaube, das wird im Buch, mit der Lektüre des Buches Rut, das wird dadurch neutralisiert, weil die rabbinische Tradition ja sagt, Rut ist konvertiert. Und eigentlich aus dem Buch Rut werden die Halachot, die halachischen Vorschriften, wie ein Konvertit aufgenommen wird, abgeleitet. Und von daher denke ich, ich denke auch nicht nur orthodoxe, auch säkulare Juden haben diese Interpretation so im Kopf, dass das Problem, dass Ruth geht als die Konvertitin par excellence. Und dadurch wird in gewisser Weise natürlich ihr Fremdsein neutralisiert, denn konvertieren kann man ja. Es ist natürlich der Stachel da, dass ja bei Moabitern und Ammonitern eigentlich keine Konversion möglich ist. Und da ist dann eben die halachische Lösung gefunden worden, das gilt für Moabiter, aber nicht für Moabiterinnen, was sozusagen als die Erneuerung des Buches gesehen wird. Und da wir ja heute keine Moabiter und Ammoniter mehr haben, ist sozusagen dieser spezielle Fall nicht mehr relevant. Und also im Prinzip jeder Nicht-Jude kann zum Judentum konvertieren. Und das wäre auch für die meisten Juden als Ehepartner dann in Ordnung. Wenn man einen Nicht-Juden oder eine Nicht-Judin, die bereit sind zu konvertieren, heiraten will, geht das auch. Aber ich denke, weil alle schon ursprünglich automatisch eigentlich Ruth als Konvertitin gesehen, ist das neutralisiert worden. Herr Müller.
Warum hat denn Ruth überhaupt konvertiert?
Ja, nach dem Buch, nach der Bibel ist sie vermutlich gar nicht mal konvertiert. Also wir wissen ja auch von Konvertiten eigentlich erst in der Zeit des Zweiten Tempels, in der Zeit der hebräischen Bibel, also vor dem babylonischen Exil, gibt es Ehen mit Nichtjüdinnen und mit Nichtjuden, aber wir wissen nicht von irgendeiner Form von Konversion. Ja, woran man sich natürlich festmachen kann, ist, dass Ruth zu Nomi sagt, mein Gott, dein Gott wird mein Gott sein. Das wird im Grunde genommen als ihre Konversionserklärung gesehen. Und Ori Daphneri hat ja darauf hingewiesen, dass durchaus einiges dafür spricht, zu sagen, Ruth ging es in erster Linie um Naomi, und der Anschluss an das jüdische Volk und den jüdischen Gott ist dann vielleicht sozusagen nur die Begleiterscheinung davor. Wo übrigens heutige Rabbinatsgerichte sind da wahnsinnig empfindlich. Die wollen normalerweise sicherstellen, dass jemand, der konvertieren will, keinen jüdischen Freund oder Freundin hat, weil die das nicht in Ordnung finden. Die wollen sozusagen eine reine Motivation sicherstellen. Das Buch Ruth würde eher dafür sprechen, ja, wenn es ernst gemeint ist, ist doch egal, ob da auch noch sozusagen eine persönliche Beziehung im Spiel, auf dem Spiel eine Rolle spielt.
Ich weiß nicht, die Juden machen sich über alles Gedanken, aber warum Ruth konvertiert ist, also das ist ziemlich am Rande.
Ja, kann man schon so sagen.
Weil theologisch ist ja an für sich kein einziges Wort gesagt, im ganzen Buch nicht, über Ruth.
Nein, also Gott wird zwar im Gegensatz zum Buch Esther ein paar Mal erwähnt, aber es ist eigentlich keine Frage, dass es hier wirklich um das gute Handeln von Menschen geht, die das möglicherweise aus einer religiösen Motivation tun. Aber es ist schon eher auch zumindest schon ein Schritt hin auf die Abwesenheit Gottes, die dann im Buch Esther noch mal stärker wird, die einfach zeigen.
Hier natürlich die zentrale Frage anschließt. Von welcher Religion können wir überhaupt sagen, dass sie also im Zuge der Evolution irgendeine Verbesserung herbeigeführt hat im Zusammenleben? Ja.
Also da es bis ins 19. Jahrhundert eigentlich nur religiöse Gesellschaften gab, kann man einfach allgemein sagen, dass irgendwie auch die Religion vielleicht einen Anteil an der Weiterentwicklung der Menschheit gehabt hat. Aber manche Säkulare werden auch sagen, weil ja gerade eben die Modernisierung eher mit der Säkularisierung beginnt, dass die Religionen hemmend waren. Ja.
Das haben Sie schön gesagt, mit irgendwie und vielleicht.
Ja, ich gebe zu, dass das nicht ganz so einfach ist zu beweisen. Was ich andererseits ja sagen würde, ist, dass es ohne Religion die Welt nicht weniger grausam geworden ist. Das würde ich auch sagen.
Also das ist schön. Ohne Religion wäre die Welt nicht schlechter.
Also ich bin dabei ja gerade auch bei dem Konflikt hier in der Region, wird ja immer die Religion, nicht immer, aber oft die Religion als Ursache gesehen. Das würde ich nicht so sehen. Also und eben die größten Verbrechen des 20. Jahrhunderts sind von nicht religiösen Regimen verübt worden. Also das würde ich schon sehen, dass man in dem Sinne Religion nicht, eben nicht grausam sein muss. Und dass vielleicht auch heute man gerade im Gegenzug eben auch das friedensstiftende Potenzial von Religionen zumindest theoretisch versucht zu entdecken. Wie viel das dann wirklich auf das allgemeine Weltbefinden sich ausübt, ist nochmal eine andere Frage.
Interessantes Thema, ja.
Ja.
Gut, danke schön.
Ja, dann haben wir also eine Woche Pause und dann geht es mit den Opfern weiter, also hauptsächlich werden es die ersten Kapitel von Levitikus vermutlich sein, die uns beschäftigen, aber es soll dann ja auch mehr eben um unterschiedliche Ansätze dazu gehen.
Das wird interessant.
Ich hoffe.
Ja. Okay.
Gut. Herr Korn, noch eine Bemerkung.
Wenn es doch zum Ende ist, wollte ich Annette Frage oder Anita Frage, um mich schon anzumelden für den.
Ja, das geht in Ordnung, das mache ich. Noch jemand, der angemeldet werden möchte?
Ja, ich, Anne Meurer. Ja.
Okay, und Herr Müller.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, ich auch.
Herr Schaub.
Herr Schobes hat sich noch gemeldet.
Genau.
Herr Schad.
Ja, ich möchte gerne mich auch anmelden. Ich bin Marianne.
Marianne.
Gerlinde Krüger-Dohm auch.
Habe ich auch. Wunderbar.
Ich auch. Ich schaffe es nicht diesmal, beim nächsten Mal. Aber
Angelika auch.
Ja. Okay. Habe ich soweit notiert. Wunderbar.
Gut, das heißt, dass wir uns nach Pfingsten richtig wiedersehen. Dann
ja, genau. Danke schön.
Frohe Pfingsten.
Du entschuldigst. Ja.